Unverträglichkeiten, Magen-Darm- oder Gelenkprobleme? Trifft das auch auf deinen Hund zu? Dann bekommt er nicht das Futter, das seiner Gesundheit wirklich gut tut. Mit Hey Holy kannst du das ganz einfach herausfinden. Mach jetzt das kostenlose Futterquiz und erfahre, welches Futter für deinen Hund am besten verträglich ist und seine Gesundheit optimal unterstützt. Und das Beste? Du bekommst 35% Rabatt auf die erste Bestellung und kannst das Futter 30 Tage lang testen. Wenn du nicht zufrieden bist, gibt es das Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Einfach auf www.futterquiz.de gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Unser Partner Havesco macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte 4-Flaschen-Paket ist bestellbar auf havesco.de, zusammen mit über 9000 weiteren Weinen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem lieben Lars.
Hallo.
Dem Michi.
Servus.
Und ich bin Axel. Ja, und heute nehmen wir euch mit ins österreichische Südburgenland. Und das ist eine Region, wo die Böden vor Eisen quasi geradezu funkeln, die Nächte kühl und klar sind und in der ein junger Winzer sich gerade anschickt, ein sehr traditionsreiches Weingut in eine neue Ära zu führen. Die Rede ist vom Weingut Krutzler und die Rede ist von Clemens Krutzler, der, obwohl er erst 23 Jahre jung ist, schon ziemlich gut weiß, was er will. Und natürlich möchte er Weine machen, die von ihrer Herkunft zeugen. Aber er möchte diese Weine leichter machen. Also das bedeutet weniger Holz, vor allem weniger Alkohol und auch mehr Eleganz in die Weine bringen. Und über diesen modernen Weinstil haben wir ja schon ab und zu mal gesprochen hier in dem Podcast. Aber heute haben wir ja quasi einen echten Kronzeugen, weil Clemens eben die Weine macht, also zu der Generation gehört, für die er die Weine macht und uns vielleicht ein bisschen mitnehmen kann, was die Ansprüche der jungen Generation sind und warum er diese Weine macht. Und Clemens, deswegen freuen wir uns sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Ja, servus.
Sag nochmal für alle oder ihr beide als Österreicher Südburgenland. Ich war im vergangenen Jahr, glaube ich, im Burgenland in einem Hotel, das hieß Larimar, kennt man das? Kennt man nicht, sehe ich gerade schon. Also Burgenland ist genau...
Wir kennen nur bis 6 Sterne plus, alles drüber hinaus ist uns so nicht bekannt.
Also sind ungefähr, was war das damals, ungefähr so 1,5 Stunden von Wien entfernt, kann man das sagen?
Ja, also wir ganz im Süden sind ungefähr 2 Stunden von Wien entfernt.
Das heißt, ihr seid an der Grenze zum...
Zu Ungarn, genau. Also okay. Quasi das ganze Burgenland grenzt ja an Ungarn und war ja vor 100 Jahren nochmal Teil von Ungarn. Mhm. Das heißt, wir haben auch die Nähe, glaube ich, auch zu dieser Kultur, zu Pannonien grundsätzlich. Und ich würde auch sagen, dass das Burgenland von Norden bis Süden auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Und
also Pannonien steht für Ungarn oder?
Nein, ich würde sagen, also quasi das Burgenland läuft quasi so in diese pannonische Tiefebene aus.
Okay, weil ich habe immer von pannonischen Winden oder sowas gehört irgendwie, gelesen. Ich weiß gar nicht, was Pannonien eigentlich ist. Also das gehört zum Burgenland und läuft...
gehört zu Ungarn und läuft ins Burgenland hinein, okay, genau. Ja, so würde man das eigentlich sagen, diese pannonische Tiefebene. Mhm. Deswegen ist auch der Neusiedler See sehr viel Segelsport, Windsport, Kitesport und so weiter, weil es da immer ein bisschen Wind ist und das hilft natürlich auch den Winzern. Dieser Wind hilft ein bisschen der Fäulnis entgegen, den Pilzdruck ein bisschen geringer zu haben, wenn es immer so eine leichte Brise eben gibt. Und du kannst aber von Wien schwächer, der Flughafen ist ja südlich von Wien, bist du relativ schnell schon im Burgenland, aber halt relativ lange dauert es dann, bis du im Südburgenland bist. Und da fährst du manchmal sogar, wenn es schneller geht, durch Ungarn durch, weil das Burgenland sich da so ein bisschen windet quasi. Das ist schneller, dass du einmal durch Ungarn durchfährst, um dann ins Südburgenland zu fahren.
Ja. Und von den Weinregionen, also wenn man die verschiedenen Weinregionen Österreichs so einschätzen würde? Wie, was würde man über das Burgenland sagen, was die Qualität anbelangt und was sozusagen die Ausrichtung anbelangt? Kann man da was sagen?
Also generell würde ich sagen, dass das Burgenland per se eher etwas ist, eine Weinregion, die für Rotwein steht. Ja, und vielleicht auch ein bisschen für Süßwein. Da kommt auch dieses quasi, was aus Ungarn eben sehr, sehr bekannt ist, würde ich sagen, mit der bekannteste süße Furmint, den es gibt auf der Welt als Süßwein, würde man eben mal fürs Burgenland generell sagen, dass es eher rotweinlastig ist. Aber auch das zeigt jetzt auch schon quasi auch den neuen Ansatz von Clemens, weil wir haben heute zwei weiße, einen Rosé und einen roten. Also wir haben jetzt eher wirklich weiße Rebsorten. Warum ist eher mehr Rotwein, weil eigentlich das Burgenland doch eine sehr warme Region ist und eine eher flache Region ist und oft ein bisschen Probleme hatte in der Vergangenheit, auch Säure überhaupt in diese Weine zu kriegen, ob der Wärme und eben steht eher für opulente Rotweine. Jetzt sein Rotwein, den wir heute mit haben, der hat 12,5, also das ist jetzt nicht gerade diese par excellence Opulenz, aber ist es etwas, Clemens, dass ja der weltweite Weinmarkt eigentlich schon lauter nach Weißwein schreit? Ist das etwas, was ihr auch schon merkt und dem ihr dann quasi euch oder man sich dann verändert und dem anpasst?
Ja, also einerseits wird natürlich Welschriesling bei uns immer mehr ein Thema. Das ist quasi neben Blaufränkisch, würde ich mal sagen, vor allem bei uns in der Region die wichtigste Weißweinsorte. Und sollte man auch lieber nicht mit dem Riesling verwechseln. Natürlich ist Riesling im Namen beim Welschriesling, aber die Sorte ist eigentlich nicht damit verwandt. Also der Welschriesling kommt aus meinem Wissen eigentlich eher aus dieser Gegend im osteuropäischen Raum, wenn man jetzt zum Beispiel Kroatien oder Slowenien oder Ungarn erwähnt und eben dadurch auch das Burgenland natürlich.
Natürlich, aber ist es auch ein Riesling? Also hat das sozusagen geschmacklich?
Gar nicht. Überhaupt. Genau. Wir hatten ja schon Welschriesling. Stimmt, also Welschriesling nennen wir auch diesen Riesling Italico und das andere ist der Rheinriesling. Und das sind wirklich also zwei.
Also welche Familie ist das dann eher? Wo ist der Welschriesling dann eher? Wer ist denn nah? Gibt es sowas wie nahe Verwandte?
Ja, das ist nämlich das, was sich nicht so genau sagen lässt. Okay. Also es gibt ein paar Theorien, wo der jetzt auch herkommt, ob jetzt der Ursprung irgendwo in Frankreich liegt und der dann von dort daher kam oder auch in Rumänien zum Beispiel. Also das weiß man nicht so ganz genau. Also es gibt ein paar Theorien natürlich, aber vom Geschmacksprofil her würde ich Welschriesling eigentlich sehr einzigartig beschreiben, weil es jetzt eigentlich nicht diese Sorte ist. Erstens mal ist es keine aromatische Rebsorte, ist eigentlich sehr, sehr, sehr klar, was auch sehr, sehr vom Vorteil ist, wenn man die Typizitäten einer Region herzeigen will, weil Welschriesling das auch ganz gut repräsentieren kann. Mhm. Und andererseits hat es für mich immer so diese Struktur, diese Phenolik, diesen Gerbstoff, da Welschriesling auch dickere Schalen hat. Was natürlich auch im Folge des Klimawandels natürlich auch hilfreich ist. Und andererseits hat es auch eine gute Säure oder beziehungsweise hält die Säure auch besser im Weingarten. Und
10,5% Alkohol sehe ich hier gerade bei dem ersten, den wir hier eingeschenkt
bekommen. Aber das ist ja dein Ziel, ne? Ist dein Ziel tatsächlich, Weine zu machen, die weniger Alkohol haben?
Grundsätzlich, ich würde sagen, es ist nicht mein Ziel, aber mein Ziel ist es, Weine zu machen, die Leichtigkeit versprühen. Und das funktioniert auch mit Weinen, die auch 13 Alkohol haben. Oder da geht es jetzt quasi per se jetzt nicht unbedingt um den Alkoholwert. Es geht auch mehr um die Balance, es geht um die Säure, es geht um, wie reif waren die Trauben zum Erntezeitpunkt. Und grundsätzlich ist mein Ziel, Weine zu machen, die Energie und Leichtigkeit versprühen. Und da schaue ich jetzt gar nicht so sehr drauf, dass der Alkoholwert unbedingt niedrig ist. Das ist in dem Jahrgang, den wir jetzt hier im Glas haben, 2023, halt einfach auch so passiert, weil es ein sehr kühler Jahrgang bei uns war. Mhm. Und ich war eigentlich selber überrascht, dass der Alkohol so niedrig war. Bin aber dann auf der anderen Seite auch wieder sehr überrascht, wie viel Wein wir da im Glas haben.
Und wenn du,
trotz des niedrigen Alkohols.
Ich habe ja am Anfang gesagt, genau, du bist sozusagen unser Kronzeuge für das, was die jungen Leute irgendwie wollen. Wie würdest du das beschreiben? Also was möchten deine Freunde und deine Generation einfach für
Wein haben? Ja, da wollte ich eigentlich eher auch drauf anschließen, auf deine Frage, weil du auch gefragt hast, Martin, Michi, sorry, wo ich auch die Zukunft sehe, ob das jetzt eher mehr Richtung Rotwein oder Weißwein geht. Und Ich war jetzt vor kurzem in den USA, also vor allem dann auch an der Westküste sehr viel unterwegs. Und da habe ich eigentlich für mich erfahren, oder da war auch irgendwie so der Tenor, dass vor allem jetzt leichtere, gekühlte Rotweine sehr im Trend liegen. Und das ist, worauf die junge Generation dort abfährt in den Weinbars. Und
okay.
Das hat mich eigentlich sehr überrascht, weil hier so im deutschsprachigen Raum das gar nicht so ein Thema ist. Und ich kannte es eigentlich aus Paris, weil ich vor 3 Jahren in einem Bistro gearbeitet. Und da haben wir über den Sommer auch sehr viel leichtere, gekühlte Rote serviert. Und das hat mich eigentlich auch inspiriert, mit meinen Weinen auch eher in diese Richtung zu gehen, weil ich glaube auch mit der Rebsorte Blaufränkisch wir das sehr gut machen können. Und ich würde auch schon sagen, dass das auch in Zukunft noch immer mehr ein Thema werden wird.
Weißt du, woher das kommt?
Das,
weil Michi nämlich seit 6 Jahren in diesem Podcast immer sagt, kühlt den Rotwein.
Ja,
das hat sich jetzt bis in die USA
rumgesprochen. Ja, ich sage auch chill the red wine. Das war der Grund, warum das dann auch quasi in den...
Clemens, du musst natürlich noch mal einmal sagen, ich habe es ja eben mal kurz ausgerechnet, es gibt am Tisch Menschen, die könnten dein Opa sein. Das ist geheim. Das ist geheim, aber das ist die Ehre mit 23, du bist der Chef des Weinguts.
Ja, also ich meine, mein Papa wird das vielleicht nicht so ganz unterschreiben, aber mein Vorteil ist es ja irgendwie, dass ich einerseits natürlich mit ihm gemeinsam schon das Weingut führen darf. Das heißt, eigentlich sind wir beide natürlich mehr oder weniger in
geteilter Verantwortung. Genau.
Aber bei meiner eigenen Linie bin das ich ganz allein. Und das ist für mich auch sehr spannend, weil ich so die Möglichkeit habe, halt Erfahrungen zu machen, die ich im anderen Teil des Weinguts nicht könnte, weil hier...
Gibt es das oft? Also gibt es einen jüngeren Winzer auf dieser Welt als der, den wir jetzt am Tisch sitzen haben?
Mir nicht bekannt, ehrlicherweise. Aber ich glaube, du musst das trotzdem noch einmal auch jetzt für Axel und Lars und alle jetzt nicht Österreicher oder nicht komplett im Wein drin, weil der Name Kruzler ist in Österreich einfach ein Begriff und das seit Jahrzehnten. Der Name Perwolf, das ist ja Top-Wein, den man sofort mit Kruzler, dann gibt es das Weingut Pichler-Kruzler, wo sich zwei bekannte Winzerfamilien, Dynastien zusammengetan haben. Kannst du das vielleicht einmal kurz erklären, quasi wer zu wem gehört und wo du her bist?
Ja, diese Frage bekomme ich eh sehr oft und viele stecken mich auch am Anfang, wenn sie den Namen hören, oft auch gleich mal in die Wachau.
Okay.
Weil das Weingut Pichler-Kruzler natürlich über die Grenzen Österreichs hinaus wahrscheinlich das bekanntere Weingut ist, weil na klar, Wachau ist natürlich außerhalb von Österreich die bekanntere Region. Also einerseits natürlich bin ich jetzt, ist es glaube ich keine so große Überraschung, dass ich mit meinem jungen Alter schon so sehr im Weinbusiness drinnen bin, weil ich natürlich damit aufgewachsen bin und irgendwie meine ganze Familie das Thema Wein auch lebt. Und die Entwicklung hat bei unserem Weingut daheim, sage ich mal, in den späten 80ern angefangen, als meine Großeltern dann irgendwie vom Bauernhof, von diesem Mischbetrieb übergegangen sind zu Wein. Und das haben dann quasi mein Onkel und mein Vater am Anfang weitergeführt, gemeinsam mit meinem Großvater. Und irgendwie hat es dann meinem Onkel zuerst mal nach Slowenien verschlagen und über Umwege dann in die Wachau. Und mein Vater, okay, der ist zu Hause im Südburgenland geblieben. Und so hat sich das dann bei uns auch aufgeteilt. Also mein Vater hat dann in Anfang 2000 das Weingut zu Hause übernommen, mein Onkel ging nach Slowenien und das heißt quasi, dass ich jetzt dann der Nachfolger werde im Südburgenland.
Wann hast du zum ersten Mal Wein getrunken? In welchem Alter? Jetzt ist es egal.
Jetzt ist es schon egal. Also natürlich so mit 13, 14 beginnt man schon so ein bisschen zu probieren und natürlich habe ich dann eben auch sehr früh dann die Erfahrung gemacht, eben Weine zu verkosten und Weine zu probieren, weil ich irgendwie auch die Möglichkeiten dazu hatte. Mhm. Und das natürlich hat mich auch ziemlich früh, glaube ich, in die richtige Richtung bewegt. Und
deine, du hast eh von deiner eine Linie gesprochen, die heißt CK, oder?
Ja, so hat das eigentlich angefangen. Das heißt, ich hatte quasi meine Initialen als Logo, wobei ich eigentlich mit dem neuen Jahrgang 2024 dann Mehr oder weniger schon in die Richtung des Familienweinguts.
Haben wir gleich noch den Rosé, ist aus 24. Genau. Ja. Wobei beim 23er Welsch ist ja auch noch ein Wolf oben drauf auf dem Etikett. Ne? Mhm. Weil hier ist dann das CK, bei dem Blaufränkisch aus 22.
Ah, ne? Okay.
Genau, und dazwischen ist nochmal ein Wolf und dann.
Aber war das, also mein. War das ein Markenproblem? Also, weil CK verbindet man ja auch durchaus mit einer anderen Marke.
Das war eigentlich kein Problem, muss ich sagen. Aber es war für mich dann, über die Zeit ist es mir eigentlich klar geworden, wohin ich mit meinen Weinen will. Und da ich auch im Weingut dann immer mehr Verantwortung übernommen habe, wollte ich das auch über die Zeit auch zusammenführen. Und das wird ja auch in Zukunft dann so der Plan sein, dass meine Linie quasi irgendwann einmal auch der Einstieg in das Weingut werden soll.
Und der Wolf ist das Symbol eures Weinguts? Oder wo kommt
der her?
Richtig,
also das hat mit unserem wichtigsten Wein auch zu tun. Du hast das ja auch schon ein paar Mal erwähnt, das ist ja eben der Perwolf. Mhm. Und der Perwolf
ist blaufränkisch?
Ist ein Blaufränkisch mittlerweile. Also als er in den Anfängen 1992, als dieser österreichische Rotweinboom mehr oder weniger gestartet hat, war es natürlich sehr populär, auch unsere österreichischen Sorten mit internationalen Sorten zu verschneiden, quasi als Cuvée, und diese dann in neuen französischen Eichenfässern auszubauen. Das waren eigentlich die Anfänge des österreichischen Rotweins. Und damals war das bei uns eben der Perwolf, der aus unseren ältesten Blaufränkisch-Lagen aus Eisenberg und Deutschützen kommt. Und Perwolf ist eine historische Herkunft, die das Gebiet des heutigen Eisenbergs bzw. des Dorfes Deutschützen, also das ist eigentlich genau die beiden Dörfer, wo wir Wein machen, wo wir herkommen, bezeichnet. Das heißt, im 12. Jahrhundert hieß diese Region Perwolf.
Und also mit dem Wolf jetzt nichts zu tun im ersten Schritt, dass sie einen Wolf gesichtet haben und deswegen haben sie den Wein Perwolf genannt.
Dass der isst den ganzen Wein auf.
Ja,
genau. Jetzt haben wir den Welschriesling und ich habe schon währenddessen schon mal so...
Du hast schon probiert, ne? Ja, 2023 Welschriesling, ja.
So ein bisschen zitrisch ist das, so ein bisschen Zitrusfrüchte habe ich da jetzt und extrem leicht tatsächlich, ne? Das ist so wirklich irgendwie so ein sehr moderner Wein, ich glaube, der gerade so jungen Leuten, die anfangen Wein zu trinken, total gut schmecken wird.
Aber erstmal riecht er relativ nach viel. Also ich finde, er riecht relativ intensiv in der Nase, weil Welschriesling ist ja oft ein sehr leichter, säurehaltiger Mischwein.
Aber was hast du
Mischwein?
Was hast du in der Nase noch außer, also ich habe Zitrusfrüchte.
Ja.
Auch.
Bisschen was Kräutriges auch, würde ich sagen. Genau, ja, ein bisschen was Gelbfruchtiges habe ich in der Nase.
Ja, so Quitte.
Quitte.
Und mich erinnert sehr an so Fichtenwipfel, so... Oder Tannenwipfel, so diese ganz jungen Triebe bei diesen Bäumen, die auch so eine Aromatik entwickeln. Das Kräutriges, ja.
Und ist es ein Natural Wine?
Naja, Natural Wine. Ich mag den Begriff eigentlich gar nicht so, weil Wein für mich ja eigentlich...
Also, was ist denn nicht natural? Was ist denn beim Wein?
Ja, aber eigentlich ist gar nichts natural am Wein, würde ich sagen. Weil,
gar nichts natural?
Ja, Wein entsteht ja nicht...
Scheiße, warum nicht?
Wein entsteht für mich ja gar nicht, also aus der Natur heraus. Wenn wir da genau sind, wird die Rebe wachsen und dann würden die Trauben die Vögel fressen. Und das ist quasi ja, so hat sich ja die Rebe auch damals vermehrt. Mehr oder weniger ist ja Wein für mich ein Kulturgut, das es nur gibt, weil es uns Menschen gibt, die Reben anbauen, die den Weingarten pflegen und dann daraus Wein machen. Deshalb bin ich eigentlich mit dem Wort Naturwein gar nicht so d'accord. Natürlich, glaube ich, beschreibt es irgendwie am besten mehr oder weniger, wo ich quasi hin will mit meinen Weinen, weil ich will die Weine relativ naturbelassen in die Flasche bringen. Das heißt, ich will erstens mal natürlich im Weingarten versuchen, naturnah zu arbeiten. Das heißt, ich will die Böden gesund halten. Ich will auch jetzt mit keiner Chemie oder sozusagen im Weingarten arbeiten. Und das heißt, gesundes Traubenmaterial, das ich dann im Keller aber so wenig wie möglich verändern möchte. Mir geht es darum, eigentlich so klar wie möglich die Herkunft und den Jahrgang und die Rebsorte und auch irgendwie unseren Charakter damit einzufangen. Ich würde sagen, es ist auch jetzt... Nichts, was was jetzt wenig, so Low Intervention natürlich ist vielleicht ein Wort, das gut passt. Also wir arbeiten zwar viel in den Weinbergen, aber im Keller wollen wir eigentlich nicht mehr viel tun. Das heißt, die Weine werden dann gekeltert und verbringen dann eine Zeit lang im Fass in der Regel. Da passiert auch nicht viel, da wird auch jetzt nichts irgendwie hinzugesetzt, die vergären spontan und die werden dann auch unfiltriert mit einer ganz wenig Schwefel dann auch in die Flasche gefüllt. Deshalb würde ich eher sagen, dass es vielleicht naturnahe Weine sind, die den Charakter der Region und unseren Charakter widerspiegeln sollen.
Also eigentlich ist das, was wir hier machen, eine Kultursendung.
Sowieso. Ja.
Sowieso, das war einfach einfach. Was hast du, wenn du es jetzt, wenn ihr es jetzt trinkt? Hast du Apfel?
Ja.
Ich habe auch noch ganz stark dieses Zitrische jetzt. Also, und vor allem, das bleibt, wenn man sich über die Lippen fährt, ist da ganz viel so, als hätte ich so ein bisschen frisch gepressten Zitronensaft mit so ein bisschen irgendwas.
Also was schon cool ist, ist der Gerbstoff, ne? Weil das wirklich quasi wirklich packend ist am Gaumen auch noch. Mhm. Und das ist schon eigentlich fast die Überraschung mit dem Alkohollevel, weil da hast du oft einfach nach 10 Sekunden nichts mehr im Mund, weil du denkst, was hast du gerade getrunken? War das Wasser oder war das schon Wein? Ja. Und das finde ich, das mag ich, weil es dadurch einfach sehr lange haften bleibt und das bei dem wenigen Alkohol, das ist schon...
Sehr, sehr lange, ne?
Ja,
also ist irgendwie,
das ist schon...
Verführerisch natürlich, weil ich finde, man schmeckt den Alkohol fast nicht.
Ja, ja.
Also würdest du sagen, ja, ist das jetzt vielleicht ein alkoholfreier? Könnte man am ersten Glas denken.
Mhm. Wie nah kommt denn dieser Wein, Clemens, schon an das ran, was du dir so im Kopf vorstellst? Ich meine, das ist ja dann... Wann war dein erster Jahrgang?
Eigentlich habe ich ja 2020 ein erstes kleines Fass abgefüllt, aber da war das eher so eine spontane Entscheidung kurz vor der Lese, weil ich mal was probieren wollte. Und das war dann sozusagen der Startschuss, würde ich sagen. Und dann 2021 habe ich meine ersten, mit dem Jahrgang 2021 habe ich meine erste Linie rausgebracht mit 3 verschiedenen Weinen.
Das irre, das heißt, da warst du unter 20 noch.
Ja.
Krass.
Ja.
Und dein Vater ist der da d'accord mit oder musst du dich da durchsetzen?
Nein, irgendwie.
Schleicht er sich heimlich in den Keller und sauf deinen Wein aus.
Was also, den Tank aufmachen. Nein, muss ich gar nicht. Ich habe das Privileg eigentlich, dass ich einen Vater habe, der oder generell eine Familie habe, die mich da voll unterstützt und die das gut heißt und die das auch zulässt, weil ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, wenn du einen Betrieb zu Hause hast und da die nächste Generation kommt, dass die gleich mal diese Freiheiten bekommen.
Absolut.
Natürlich war am Anfang Skepsis da, das ist ja klar. Also vielleicht dann eher mehr bei meinen Großeltern sogar, wie bei meinen Eltern, weil die sind ja
nochmal
eine Generation dazwischen, die sind auch da. Aber sonst muss ich eigentlich sagen, dass das eigentlich schon auch sehr wichtig war, glaube ich, fürs Weingut, um auch einen frischen Wind auch reinzubringen.
Und mischt sich dein Vater ein? Also sagt er, oh, mach mal hier, ein bisschen da oder sowas? Oder?
Hin und wieder gab es mal so ein paar Momente. Okay. Das habe ich auch nicht gut geheißen. aber grundsätzlich natürlich ist es mir schon wichtig, dass ich da so viel wie möglich natürlich selber mache. Und da nehme ich auch gar nicht so viel Hilfe an, würde ich sagen, weil ich irgendwie auch mit dieser Verantwortung auch lernen will, umzugehen, die man da hat. Und
was machen denn andere Schulfreunde von dir? Sind doch alle jetzt, die studieren oder machen Auslandsreisen oder so. Gibt es schon einen, der so im Geschäft ist wie du?
Naja, ich habe eigentlich keine Weinbauschule gemacht, deshalb ist es schwer zu sagen.
Ich sage normale Schule. Selbst die in der normalen Schule waren, sind ja jetzt vielleicht ja gerade mit dem Studium fertig oder so, ne? Oder?
Wahrscheinlich oder ja, gerade mittendrin im Studium. Ich muss auch sagen, dass ich dann eigentlich einen sehr unkonventionellen Weg gewählt habe eigentlich, weil ich habe mich eben nicht, wie es eigentlich üblich ist, für eine nächste Generation eines Weinbaubetriebs für eine Weinbauschule entschieden, sondern ich bin in die Tourismusschule gegangen. Das heißt, ich habe eine Gastroausbildung, Koch, Kellner. Und
so wie Michael.
Sehr sympathisch, sehr sympathisch.
Was man damit machen kann, guck dir das an.
Genau, ja. Oh. Nicht jeder vermurkst sein Leben so wie ich, sondern gibt auch manche, die so früh richtig abbiegen. Aber ist ja cool, weil du natürlich dann die andere Seite auch kennenlernst, ne? Also die Gastronomie und was.
Und das hat mich ja dann eigentlich wieder für Wein begeistert, muss ich sagen, weil ich bin natürlich mit Wein immer in Verbindung gewesen und habe es eigentlich dann gut gefunden, dass ich mal was anderes sehe. Aber irgendwie dann, vor allem als ich dann mit Wein mehr gearbeitet habe, habe ich auch für mich realisiert, wie spannend und wie wie persönlich das eigentlich auch ist, weil irgendwie habe ich dann erst realisiert, was Wein eigentlich für eine Bedeutung hat für Menschen, die die Wein trinken, die also Wein am Tisch, das initiiert ja Gespräche, erweckt Emotionen und Wein erzählt ja auch Geschichten über Herkunft, über Persönlichkeiten. Und das habe ich dadurch erst so richtig kennengelernt, als ich selber dann am Gast gearbeitet habe und Wein ausgeschenkt habe. Und das hat mich dann auch dazu inspiriert, selber was zu machen und hat mich eigentlich wieder für Wein begeistert und war eigentlich so auch der Grund, warum ich dann zu Hause einsteigen wollte.
Und jetzt haben wir einen gemischten Satz. Ich liebe ja gemischte Sätze. Heißt nochmal genau was? Das heißt, es ist ein Satz von einem Weinberg, einem bestimmten Stelle an einem Weinberg, wo aber verschiedene Rebsorten angebaut werden.
Genau, das ist richtig. Ja. Okay.
Und zeitgleich geerntet und verarbeitet werden müssen. Ne?
Muss das immer die gleichen, es gibt diesen Wiener gemischten Satz.
Ja, der hat eigene Regeln.
Okay.
Ja, der sagt eben, dass maximal oder mindestens 3 Rebsorten, wovon keine ein Drittel sein darf, mehr als ein Drittel sein darf und so weiter, um wirklich diese Vielfalt zu haben. Wie ist das im Burgenland? Gibt es eine Regelung für den gemischten Satz?
Nein, also da ist es nicht so streng, aber natürlich versuche ich mich irgendwie auch dann daran zu halten.
Wie viele Rebsorten sind denn da jetzt drin? Weil Axel und ich würden die jetzt gleich nacheinander, ich würde dann anfangen.
Ja. Immer abwechselnd.
Vier.
Okay.
Schade.
Dann. Nein.
Scheiße. Axel, du.
Oje. Aber es ist eine Burgunder-Rebsorte, die dominiert.
Weißburgunder.
Richtig.
Ha. Gut, Axel. 1-0 für Axel, warte. Ist da dann auch Welschriesling drin?
Genau.
Ui. Zwei. Wir haben, mach weiter, Axel. Komm, wir haben 2 haben wir schon. Aber Burgunder ist auch gut. Oh, warte, bestimmt auch. Ach ja, ich weiß.
Grauburgunder?
Nein.
Scheiße, hätte ich auch gedacht. Chardonnay und Grauburgunder nicht.
Nein.
Aber ist das noch eine Burgunder-Rebsorte, die noch mit drin ist?
Nein.
Okay. Aber noch eine ganz zwei andere sehr wichtige österreichische Weißweinsorten.
Okay, also die man nicht kennt.
Grüner Veltliner.
Grüner Veltliner.
Und die andere habt ihr in Deutschland auch.
Die andere haben wir in Deutschland. Michi, du weißt es ja.
Ich weiß auch nicht.
Die andere haben wir in Deutschland.
Aber es ist nur ein ganz kleiner Anteil Riesling. Das heißt, es ist hauptsächlich Weißburgunder, danach Grüner Veltliner und Weißriesling und dann noch etwas Riesling.
Und wie kommst du darauf?
Dass ich den Wein jetzt mache.
Ja, genau. Also, und dass du diese Kombination machst.
Ja, also die Kombination daraus ist ja schon vorgegeben, weil die so im Weingarten steht. Mhm. Aber wir haben den Weingarten, also 2023, das wir jetzt im Glas haben, ist auch das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Mhm. Das heißt, wir haben den Weingarten, der steht bei uns am Eisenberg. Da haben wir sehr eisenreiche Grünschieferböden. Und dieser Weingarten wurde in den 70ern gepflanzt. Das war eine Zeit, wo man eigentlich in ganz Österreich noch gemischte Sätze gefunden hat. Das wird ja eigentlich jetzt immer seltener, muss man sagen, weil nach dem Weinskandal ging alles so in die Richtung eine Rebsorte.
Don Rosé.
Und
Unverträglichkeiten, Magen-Darm- oder Gelenkprobleme. Trifft das auch auf deinen Hund zu? Dann bekommt er nicht das Futter, das seiner Gesundheit wirklich gut tut. Mit Hey Holy kannst du das ganz einfach herausfinden. Mach jetzt das kostenlose Futterquiz und erfahre, welches Futter für deinen Hund am besten verträglich ist und seine Gesundheit optimal unterstützt. Und das Beste? Du bekommst 35% Rabatt auf die erste Bestellung und kannst das Futter 30 Tage lang testen. Wenn du nicht zufrieden bist, gibt es das Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Einfach auf www.futterquiz.de gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Deshalb fand ich das eigentlich spannend, wieder so eine traditionelle österreichische Stilistik aufzugreifen. Mhm. Und ich glaube, diese Verbindung aus diesen Sorten macht den Wein auch dazu so spannend, weil man eine Rebsorte hat, die eigentlich viel früher reift als die anderen. vor allem viel früher als Welschriesling und Riesling. Das heißt, wir haben eine Sorte, die ist jetzt der Weißburgunder, die Reife bringt, die Fülle. Mhm. Und dann haben wir andere Rebsorten, eben wie Riesling und Welschriesling, die so diese Frische und diesen leichten Gerbstoff auch in den Wein reinbringen. Und deshalb, da man das ja gemeinsam lesen muss und gemeinsam verarbeiten muss, ist der Wein ja von Haus aus dann auch schon so balanciert, weil man irgendwie so alle Komponenten durch die verschiedenen Rebsorten in den Wein reinbringt. Und das war ja auch die ursprüngliche Idee eines gemischten Satzes, dass man quasi jedes Jahr oder dass man leichter so eine gleichbleibende Balance und Qualität auch in den Wein bringt, weil ja die unterschiedlichen Rebsorten auch unterschiedlich
genau, und auch eine Risikominimierung, ja, ne, dass ja, wenn das andere nichts wird, dass da...
Aber
dass
ist es dann auch so ein bisschen so, ja, irgendwie, also so kann man auch schnell auf die Gefahr laufen, nichts Halbes und nichts Ganzes?
Du kannst natürlich, wenn du natürlich zu, also der Wein ist ja jetzt ja im Vergleich zum Welschriesling deutlich stoffiger. Von Anfang an schon merkst du, dass da irgendwie eine andere, ich sage jetzt nicht Cremigkeit, aber eine andere Struktur nochmal da ist im Vergleich. Der Welschriesling ist ein sehr, sehr leichter, frischer, feiner Wein und der ist jetzt schon einfach ein bisschen kraftvoller, ein bisschen opulenter.
So ein bisschen pfeffrig oder sowas.
Pfeffrig, also,
ja. Ja. Trotzdem nur 12 Alkohol.
Ja, genau, ja. Okay. Aber das heißt eben, was Themis gerade erklärt hat. Das heißt, er hat gewartet, bis also der Weißburgunder, der hat schon eine ganz gute Reife und die anderen fangen dann an und dann sagst du, ja, du kannst natürlich aber sagen, ich warte nochmal 2 Wochen, dann hat der Weißburgunder nochmal mehr Alkohol und die anderen sind auch reifer, dann kommt ein ganz anderer Wein raus. Also da sind 3 Tage, das Geschmacksbild verändert sich komplett.
Könnte man nicht eigentlich also am Anfang ernten und dann ein paar Tage später nochmal ernten und dann zwar unterschiedliche Weine daraus machen?
Könnte man, aber dadurch, dass das alles so gemischt gepflanzt ist, ja, war das mir eigentlich auch zu viel Aufwand und weil die Anteile auch so gering sind, das sind nur ungefähr 1000 Liter, die da rausgehen aus dem Weingarten. So. Das heißt, sehr kleine Menge. Sehr limitiert. Und das finde ich auch das Spannende dran, irgendwie, wenn man das gemeinsam liest, irgendwie so den Zeitpunkt, den richtigen Zeitpunkt erwischen, damit der Wein auch noch diese Balance hat.
Und ich habe wieder ganz viel sowas Zitroniges, Limettiges fast und so. Habt ihr das auch? Also, du hast Pfeffer gesagt. Ist ja immer wichtig, das schreiben ja auch immer Hörer, Leute, wenn ihr uns sagt, es schmeckt stoffig, es schmeckt opulent und so, sagt uns gern, wonach es schmeckt, damit man es, und zwar deshalb, schreiben sie, damit man es nachschmecken kann. Mhm. Man kann es ja opulent und stoffig kann man nicht schmecken, aber wenn man sagt, schmeckt man jetzt Pfeffer oder Zitrone, also was habt ihr noch so, was konkret ist?
Ja klar, aber wenn du jetzt die beiden Weine hintereinander verkostest, dann kannst du schon das Wort stoffig auch verstehen, dass der Wein einfach ein bisschen... Die im Mund ein größeres Völlergefühl gibt als der erste. Das würde man unter stoffig dann auch bezeichnen. Von der Aromatik her ist es, finde ich, eher zurückhaltend. Also es ist überhaupt nicht laut, überhaupt nicht wahnsinnig duftig.
Aber wunderschön, oder? Das ist ja irgendwie, das ist ja so, deshalb sage ich das ja, weil es schrieb neulich ein Hörer, fand ich ganz interessant, sagt er, ihr schreibt dann immer so Sachen, es ist nicht laut, es ist ernsthaft und so, aber ich kann ja nichts damit anfangen, weil mich würde interessieren, was schmeckt ihr, um dann zu testen, schmecke ich das eigentlich auch? Also konkret, schmeckt es nach Banane, schmeckt es nach Zitrus?
Schmeckt würzig. Also ich finde, also das ist was ich, also
so eine leichte Schärfe, ne?
Ja, genau, also, was ich im Vergleich zu dem anderen irgendwie... Also das ist für mich das deutlichste Unterscheidungsmerkmal, dass es einfach würziger ist und das gibt vielleicht auch diese Stoffigkeit, dass man mehr das Gefühl hat, dass man mehr im Mund hat.
Mhm. Aber ich sehe schon, euch beiden fällt es schwer zu sagen.
Clemens übernimmt jetzt logischerweise.
Wonach schmeckt das?
Also mich erinnert der Wein dann doch eher, also wenn man es jetzt mit dem Welschriesling vergleicht, ist da reifere Frucht da und auch so eine leichte Cremigkeit, aber gleichzeitig eben auch dieses Zitrische und diese Struktur, dieses Strukturierte. Also ich würde den Wein dann doch eher in eine Richtung geben, der sich dann mehr in diese Richtung Speisenbegleiter auch bewegt, weil man hier auch, glaube ich, super auch so salzige Fischgerichte oder generell so Gerichte mit Meeresfrüchten begleiten kann oder auch so in Gemüsegerichte. Deshalb würde ich den gemischten Satz eigentlich dann eher mehr so als gastronomischen Wein auch sehen, weil er diese Voraussetzungen auch mitbringt, sich mit anderen Gerichten gut zu vertragen. Beziehungsweise im Vergleich wäre der Welschriesling dann für mich, da ja eigentlich doch ja so diese Leichtigkeit hat, wäre dann für mich das mehr so der Wein, den man auch so alleine gut genießen kann.
Auch weil er jetzt, das stellt es ja gerade fest, weil es uns konkret schwerfällt zu sagen, wonach er schmeckt. Man kann nicht sagen, bei anderen Weinen hat man das mal, der schmeckt nach grünen Apfel, der schmeckt nach Kirsche. Das kann man bei dem Wein nicht.
Ja, dieses
so.
Zitrische, genau.
Zitrische, ja.
Ja. Und dann, glaube ich, diese leichte Schärfe, die hinten raus.
Kommt das aus dem Boden oder?
Kann ich mir schon gut vorstellen, weil wir eben auch sehr eisenreiche Böden haben, die, glaube ich, generell auch die Weine sehr beeinflussen bei uns in der Region. Und die schaffen für mich auch immer so diese Würze und diesen Biss, diesen Charakter, die Weine auch haben. Mhm. Und natürlich schmeckt man, glaube ich, dadurch, dass der Wein jetzt auf sehr kargen Böden steht, glaube ich, auch viel mehr, ist es gar nicht so aromatisch und fruchtig, weil die Böden einfach auch nicht so viel Fülle haben oder nicht so schwer sind. Deshalb ist der Wein eher ein bisschen zurückhaltender, was das angeht, und ist eher expressiver, was jetzt so die Säure angeht und das Gerbstoffgerüst, als jetzt diese laute Frucht. Mhm. Ja.
Wobei der Gerbstoff, finde ich, ist schon auch fein und elegant bei dem Wein. Ne? Also ja. Da ist, finde ich, jetzt beim Welschriesling lustigerweise, glaube ich, ist es essentiell mit 10er Alkohol, dass du den Gerbstoff hast, weil sonst ja. Eben das sehr schnell langweilig wird.
Ja.
Finde ich wahnsinnig spannend. Jetzt deine Leute in deinem Alter, wir lesen immer, die jungen Leute trinken nichts mehr und so weiter, die sagen genau, das sind Weine, die uns ansprechen, oder und trinken das dann deine Großeltern auch, oder sagen die, wieso? Was hast du da gemacht? Wo hast du da verrennt?
Würde ich gar nicht sagen. Also ich will auch gar nicht in irgendeine Richtung gehen. Ich würde eigentlich Weine machen, die sowohl als auch anspricht. Also die genau auch die Weintrinkerinnen anspricht, die vielleicht vorher auch klassischere Weine getrunken haben. Weil ich meine, mein Stil ist jetzt nicht sehr, sehr verrückt und ausgefallen. Es ist eigentlich alles sehr, sehr klar und präzise, aber gleichzeitig auch wieder sehr, sehr verspielt und leichtfüßig. Eigentlich eher so eine Zugänglichkeit und eine Verspieltheit, aber trotzdem mit einem gewissen Anspruch. Und ich glaube, dass dieser Stil auch besonders viele verschiedene Gruppen anspricht. Also ich würde sagen, dass genauso meine Großeltern oder die Generation, die auch in erster Linie die Weine des Weinguts von meiner Familie quasi anspricht, dass auch meine Weine da reinpassen. Mhm. Und genauso spricht es aber wieder eine jüngere Generation an.
Und woher nimmst du denn deine Inspiration? Also gibt's irgendwelche Vorbilder, denen du nacheiferst, also jetzt, die auch außerhalb deiner Familie liegen? Also da kommt bestimmt was her.
Ja, hauptsächlich eigentlich. Also ich bin ich bin eigentlich sehr viel unterwegs, und ich liebe es eigentlich, wenn ich wo bin, in Restaurants zu gehen und verschiedene Weine zu probieren und das auch mit dem Essen zu verbinden und auch Weingüter zu besuchen in Weinregionen. Ich war jetzt auch schon in Südfrankreich auf Praktikum zu einer Lese und in Südafrika und habe das auch in Zukunft noch vor, das zu intensivieren, um einfach andere Perspektiven mir reinzuholen.
Gibt es jemanden, wo du sagst, so, oh Mensch, der macht eigentlich so Weine? Also gibt es ein Vorbild? Oder?
Das kann ich so nicht sagen. Also ich bin jemand, der sich viel ansieht und mir dann so Kleinigkeiten herausnimmt und mich damit dann befasse. Also wie könnte ich das dann auch in meine... Wie passt das in meine Welt rein?
Ja.
Und
wer ist denn dein Vorbild eigentlich, Axel? Ist das schon Michi?
Michi sowieso.
Okay.
Also menschlich einfach.
Mensch, ach, menschlich.
Ja, ja, menschlich. Also und,
Rede.
Genau, ja.
Rede.
Ja, ja, ja. Ja, und weinmäßig bin ich noch auf dem Weg.
In der Findungsphase.
In der Findungsphase. In der
Findungsphase. Ja. Jetzt habe ich den Rosé eingeschenkt, während ihr so schön gesprochen habt. Und sehe dabei auf die Rücketiketten, Clemens, und da habe ich eine Frage, bevor wir uns mit dem Rosé beschäftigen. Da steht dann Weinland drauf und österreichischer Landwein. Ist das nicht ungewöhnlich oder warum ist das so? Oder es ist auch gar, da steht ein Wein aus Österreich, ne, jetzt beim Blaufränkisch zum Beispiel. Warum ist das so?
Also das liegt daran, dass wir in Österreich, wenn wir quasi eine genauere Herkunft, also eine DAC-Region draufschreiben müssen, dass unsere Weine durch eine Verkostungskommission müssen, und die entscheiden quasi, schmeckt der Wein regionstypisch, okay, und schmeckt der Wein quasi nach einem gewissen Verkostungsschema.
Mhm.
Und dadurch wollte ich meine Weine in erster Linie gar nicht mal durchschicken, weil ich sagen würde, dass meine Weine schon sehr eigenständig sind und weil sie vielleicht nicht dem entsprechen, was jetzt so die klassische Vorstellung von Südburgenland, von Eisenberg ist. Mhm. Und da wir in Österreich da leider sehr konservativ noch sind.
In Deutschland auch.
Und in Deutschland auch, wollte ich bewusst nicht das raufschreiben und wollte mich eigentlich bewusst.
Aber Wein aus Österreich allein ist ja schon Qualitäts.
Absolut. Ja, aber nur, weil vielleicht der eine oder andere, man darf es nicht unterschätzen. Wir haben wirklich Hörer auch, die dann wirklich mich anrufen oder schreiben und fragen uns, was steht dann da drauf und kann das nicht und wie auch immer.
Hatten wir schon mal ein Rosé aus Blaufränkisch?
Weiß ich gar nicht.
Kann ich nicht. Aber?
Ist geil.
Also, ja, das wollte ich sagen. Ist geil.
Ja,
das freut mich. Hatten wir aber noch nicht, ne?
Ja, es ist sehr cool. Ne? Also erstmal, dann ist es doch eine relativ kraftvolle Farbe. Also es ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem, was man so kennt aus der Provence oder dieses Ansinnen. Warum? Weil der Blaufränkisch einfach diese Farbe auch hergibt oder weil du das bewusst ein bisschen länger Maische Standzeit, um genau die Farbe zu kriegen? Oder?
Also ja, beides irgendwie. Also der Rosé ist jetzt schon aus 2024 und davor hatten wir ja zwei 2023er Jahrgänge. Mhm. Und 2024 war das komplette Gegenteil davon. Also 2023 war kühler und da war mehr Regen und 2024 war heiß und trocken. Das heißt, es ist schon von Haus aus, man merkt es ja auch in der Nase, dass hier so eine reife Kirsch, ja. Sauerkirsch, Preiselbeerfrucht da ist. Das heißt, es ist einfach mehr Reife und Konzentration da, was jetzt die Frucht angeht. Deshalb ist in erster Linie mal die Farbe dunkler. Und andererseits hat der eine kurze Maischestandzeit. Also ungefähr so 1-2 Stunden stand der auf der Presse, weil ich eben bewusst nicht diesen klassischen lachsfarbenen Sommer-Roséwein machen wollte, sondern ich wollte was machen, was ein bisschen mehr Anspruch hat und was auch ganzes Jahr lang funktioniert. Weil
sieht halt ehrlich gesagt aus wie das, was du vorhin beschrieben hast. Sieht aus wie ein gekühlter, leichter Rotwein. Mhm.
Ja, es kommt
kannst
halt
das Ganze, genau, das
drauf
das
an, wie man es sagt. Ja.
Wenn eine kurze Maischestand, also heißt das nicht eigentlich, dass, also ich meine, die Farbe kommt doch aus den Schalen.
Aus
den Schalen. Wenn die Maischestandzeit kurz ist, dann dürfte doch eigentlich weniger Farbe da rauskommen.
Genau.
Also sonst wäre es noch dunkler.
Also ja. 24 hat eben schon sehr viel Farbe in den Schalen von Haus aus. Das heißt, die Weine waren von Haus aus schon etwas dunkler.
Okay, und diese Lachsfarbenen haben dann eine noch kürzere Maischestandzeit.
Ja, die werden oft direkt gepresst. Also da kommen die Trauben in die Presse und werden sofort gepresst. Und die werden ja auch mit einer geringeren Reife gelesen. Mhm. Und hier war es ja eigentlich das Ziel, einen Roséwein zu machen, der aber nicht weniger anspruchsvoll ist als ein Weißwein und ein Rotwein, weil das ist ja irgendwie oftmals das Problem, dass der Rosé dann immer weniger Wertschätzung erfährt. Und ich habe ihn eben deshalb bewusst nicht in eine weiße Flasche gefüllt, sondern auch in eine dunkle. Und ich habe jetzt auch nicht diese Idee gehabt, einen klassischen Roséwein zu machen. Ich wollte so in die Mitte aus einem Roséwein und einem leichten Rotwein, weil er dadurch auch viel versatiler ist. Man kann ihn genauso gekühlt im Sommer trinken, als auch jetzt im Herbst.
Es ist eigentlich es ist halb Rosé, halb Rotwein. Und ich finde, man muss aber vor diesem Wein wirklich warnen. Und man sieht es hier. Ich meine, das ist so genial, weil es auch, ich finde, es ist eine neue Art von Wein, die du da geschafft hast. Es ist kein Rotwein und es ist kein Rosé, aber ich finde, das ist das Kompliment. Hm. Also, das ist, guck mal, das ist ja hier, die Flasche ist quasi leer.
Ja, wir, also, klar, und Clemens trinkt am wenigsten, der kennt ihn am besten. Aber, also, ich den mal probiert habe, also, Clemens war vor ein paar Wochen bei mir und dann habe ich auch gesagt, bitte komm im Podcast, weil A, so ein junger Typ und dann B, so, wirklich auch so tolle Weine, die spannend sind und wo ich dann auch gedacht habe, das ist, weißt du, es gibt so viel echt so banale, belanglose Rosés mit 13,5 Alkohol, wo eigentlich wahrscheinlich 13,9 drin ist, die der Markt überflutet und das ist echt, das ist richtig cool. Also da würde ich auch sagen, wenn jemand mir so ein Rosé hinschickt, würde ich sagen, der langweilt mich den ganzen Abend nicht. Das kann ich den ganzen Abend
trinken. Du kannst es auch im Dezember trinken, du kannst es auch im Februar trinken.
Das ist mittlerweile eh passiert, dass Rosé gar nicht mehr
so saisonal ist. Ich finde, wenn du so einen hellen Rosé hast und draußen ist es dunkel, du hast den Kamin, dann ist schon komisch. Aber das ist wirklich, kurze Frage, weil wir das noch nicht gesprochen haben.
Über die Preise.
Ja.
Ja, war mir klar, dass du das fragst. Also der Rosé kostet 18,50 Euro und ist gleich teuer wie der Welsch
Riesling. Fair
enough, und der gemischte Satz kostet 21, also ein paar Euro teurer. Und der Rotwein ist gleich, der kostet 23. Das ganze Paket kostet 81 Euro und ist, glaube ich, eine super Idee, mal hineinzukriegen, also auch für junge Leute, um zu sagen, im Schnitt 20
Euro. Dieser Rosé ist halt wirklich, ich finde, es ist eine mega Entdeckung. Also es ist wirklich, also danke dafür. Also es ist wirklich.
Das ist das aber, ich frage mich, weil das natürlich so weit weg ist von dem quasi ganz konventionellen, was man so kennt. Würdet ihr das einschenken für eine Party mit 50 Leuten,
total,
die ihr Freunde
total,
habt?
Total.
Ja?
Aber was, cool. Also was, aber
das ist cool.
Und zwar auch ja. sagen, mit dem, auch dann mit, diese, ich finde diese Ansatz zu sagen, Leute, lass uns leichte, gekühlte Rotweine trinken. Hm. Da stutzen ja, wie gesagt, schreiben ja auch immer wieder Hörer, mit dem, ist es wahr? Und wenn du unterwegs bist und dann, oder wenn wir Gäste haben, so wie gestern, und dann holst du einen gekühlten Rotwein, dann gucken die dich immer noch an und sagen, hm, du hast deine Rotweine im Kühlschrank? Hm. Und dann sagst du ja, warum nicht? Hm.
Sorry.
Ich finde, das, also das, meine erste Assoziation, als ich reingerochen habe, das war Capri-Sonne Kirsch. Mhm. Ne, also das hat, es hat sowas, ich finde, dieser Wein, obwohl ich natürlich deutlich den Alkohol schmecke, geht aber eher in so eine Non-Alkoholik-Richtung, mhm, finde ich, weil es irgendwie, also das soll überhaupt nicht respektierlich klingen, aber es hat so ein bisschen Saftanteile, also Sachen, die ich am Saft total mag. Mhm. Aber es ist trotzdem, genau, trotzdem Wein mit so einem Weingeschmack. Aber ja, das ist so eine Kombination, die ich total
cool finde. Und es ist nicht kitschig. Also man hat schon diese Frucht in der Nase, aber am Gaumen hat es für mich auch so eine Würze und eine Frische. Und das finde ich am Blaufränkisch so genial, dass er eben dem Wein doch immer noch diesen Tick Anspruch verleiht, auch wenn es jetzt ein Rosé ist. Und ich finde ja, also ich war jetzt in den USA auch mit dem Wein unterwegs und jeder Zweite meinte, das ist der Thanksgiving-Wein. Okay. Weil ich
Sahn, ja.
Ja, oder jetzt auch hier Gravy. Bei uns, man hat ja auch jetzt so diese Küche, wo jetzt geschmort ist oder Wildgerichte kommen oder Wurzelgemüse, Pilze. Und ich finde, der Wein passt ja perfekt da rein, weil es eben einerseits so diese Preiselbeer-Sauerkirschfrucht hat, aber andererseits auch diese Würze und Frische, aha, am Gaumen. Und das war mir eben beim Rosé wichtig. Ich wollte jetzt nicht so diesen Trink-Rosé machen, sondern was er vielleicht auch ist. Aber ich wollte in erster Linie auch einen Wein machen, der in der Gastronomie gut funktioniert und das oder mit Essen gut harmoniert. Und das ist eigentlich mein Ansatz bei Wein, weil ich ja eigentlich aus dieser Richtung auch herkomme. Und das war eigentlich der Grund, warum mich Wein so fasziniert, weil es irgendwie.
Hast du ihn in der Hansa Lounge?
Gesamterlebnis.
Ich wollte jetzt aber den Podcast abwarten und eure Reaktion, die für mich auch immer wichtig ist. Aber
genau,
nein,
danke.
Ja. Nein, wirklich. Ja, die Weine haben mich schon berührt, und aber klar, wir sind ja schon im November und irgendwie, je weniger Wein ich habe zur Jahresendinventur, umso schneller bin ich durch und umso versuche ich das eben runterzufahren. Okay. Was ich mich gefragt habe, Clemens, jetzt, wie wichtig ist denn, dass der so ganz jung getrunken wird? Oder sagst du, Michi, in 2 Jahren ist der noch besser? Oder, weil das ist ja so dieser, bei diesen ganzen Hype-Rosés, die wollen ja alle nur diesen Jahrgang, und dann kriegst du es ab März um -20-30%, weil jeder den neuen dann haben möchte. Wie ist das bei dem?
Das ist ja genau eben das Gegenteilige, was da hier die Absicht war. Also ich wollte auch ein Rosé machen, das ist ja oft auch das Problem, dass immer sofort der neue Jahrgang da sein soll, vor allem beim Rosé und auch bei den Weißen oft. Mhm. Und das war mir auch irgendwie wichtig, dass ich ein Rosé mache, der lagerfähig ist und der auch über mehrere Jahre eine Berechtigung hat. Und ich finde, dadurch, dass meine Weine ja auch sehr eher auf der Vollhefe ausgebaut werden, in alten gebrauchten Holzfässern, macht das die Weine auch irgendwie lagerfähig, weil sie vielschichtiger dadurch werden und weil sie erst über die Zeit auch diese ganzen Schichten auch entfalten mit. Also du kannst die Weine auch easy 4-5 Tage oder vielleicht sogar noch länger offen im Kühlschrank stehen haben, und die werden das auch halten und die werden wahrscheinlich jeden Tag noch eine andere Facette herzeigen. Und das ist auch bei Weinen auch sehr wichtig, dass eine Flasche Wein nicht sofort getrunken werden muss, sondern dass die sich noch weiterentwickelt mit der Zeit. Und
dass nicht alles totgeschwefelt wurde, damit auf keinen Fall was passiert, sondern das kann eben, wird über Tage, ob es besser oder schlechter wird, es wird anders. Und dann muss man für sich herausfinden, wie man es am liebsten mag.
Ne? Genau, ja.
Cool, und jetzt habe ich zum Abschied, nicht ich, sondern Lars hat es eingesteckt, zum Abschied, als letzten Wein, und einen Blaufränkisch 2022 eingeschenkt. Blaufränkisch, die Rebsorte, ist da der meiste Druck für dich drauf, weil das natürlich dafür ist, wofür ihr auch steht, das Weingut? Also
natürlich bedeutet es mir, glaube ich, am meisten, würde ich sagen. Und vor allem, als ich das erste Mal gemacht habe, war hier wahrscheinlich die Skepsis am größten. Mhm. Vor allem bei meinen Großeltern, als die dann die Farbe gesehen haben, die ja nicht tief dunkel ist. Mhm. Und vor allem war der nur sehr kurz auf der Maische, was eigentlich auch unüblich ist. Das heißt, wir haben da jetzt nur 5 Tage Maischestandzeit. Und ich würde sagen, grundsätzlich ist ein Blaufränkisch eine sehr versatile Rebsorte. Das bewegt sich für mich so in ein Dreieck aus Syrah, Cabernet Franc auf der einen Seite, dann so Pinot Noir und Gamay auf der anderen und dann geht es für mich auch teilweise so in die Richtung Nebbiolo mit so einem dichten Gerbstoffgerüst. Und ich meine, das kommt immer darauf an, auf welchen Böden der Wein wächst. Zum Beispiel, wenn er auf eher Kalk wächst, kann es eher so in die Richtung Nebbiolo auch gehen. Mhm. Und wenn er auf Schiefer wächst, so wie hauptsächlich bei uns oder wie bei uns zum Beispiel, dann wird das für mich eher ein bisschen dünkler von der Aromatik her und der Gerbstoff wird dichter, es ist ein bisschen reifer. Das heißt, es ist mehr so Richtung Syrah und Cabernet Franc. Und ich wollte eigentlich eine Stilistik machen und das hat mich auch in Paris sehr inspiriert, weil da haben wir ja sehr viele leicht gekühlte Rotweine ausgeschenkt. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren, weil wir diese Kultur in Österreich und in Deutschland, glaube ich, gar nicht so haben. Und deshalb dachte ich mir, ich mache eine sehr kurze, sehr schonende Maischestandzeit. Das heißt, hier haben wir eigentlich entrappt, also gerebelte Trauben, aber wir haben die Beeren nicht aufgequetscht, um quasi nicht so viel Schalenkontakt zu haben. Und es ist auch ein kleiner Anteil ganzer Trauben dabei. Das heißt, das geht so in die Richtung Carbonique, Maceration Carbonique. Ist es aber nicht ganz, weil es ja schon nach 5 Tagen abgepresst wurde. Mhm. Das heißt, das macht den Wein einfach ein bisschen heller, ein bisschen zugänglicher. Der Gerbstoff ist nicht so dicht und zupackend, sondern einfach ein bisschen zarter. Und das macht den Wein für mich dann so vielseitig und auch so zugänglich, weil ich glaube, viele fürchten sich oft vor Blaufränkisch oder vor allem die, die es, glaube ich, noch nicht so wirklich probiert haben.
Klingt ja auch irgendwie, ja. Blaufränkisch klingt erstmal so.
Lemberger ist das auch, oder?
Mhm. Das ist genau, Lemberger ist Blaufränkisch.
Ich fürchte mich auch vor Blaufränkisch und du auch ein bisschen? Fürchtest du dich für Blaufränkisch?
Ich fürchte mich vor gar nicht.
Aber ich finde auch hier, was für ein Feuerwerk. Ich finde es genial, was man da alles schmeckt und wie. Ja. Es schmeckt völlig unerwartet.
Aber hat das so ein bisschen Kohlensäure auch noch? Oder es kommt einem so vor, ne?
Ist da drin, tatsächlich?
Findest du nicht, dass du es so empfindest?
Ja, genau, ja. Frage, weil ich frage mich, also ist Kohlensäure zugesetzt?
Nein. Also das war eben auch in 2022 so ein bisschen mein Gedanke, weil 2022 auch ein wärmeres Jahr war, so ein bisschen damit zu spielen, noch einen zusätzlichen Schutz zu haben für den Wein, um auch weniger Schwefel zu verwenden. Ja. Und da der Wein quasi bei der Gärung wird ja Kohlensäure auch, entsteht ja auch Kohlensäure. Mhm. Und in der Regel, wenn man den Wein dann abzieht, lässt man den Wein so planschen, um das auch wieder rauszubekommen. Aber ich habe den Wein dann quasi vom Tank, wo der fertig vergoren ist, schonend in ein Fass rübergezogen, um das ein bisschen auch in der Flasche zu behalten, als zusätzlichen Schutz. Also wenn man den Wein jetzt quasi in eine Karaffe gibt, ist das weg. Oder wenn man den Wein jetzt ein zweites Mal probiert im Glas nach ein bisschen Schwenken, ist das auch raus. Das ist quasi nur so, das ist eben Jahrgang 22 und da dachte ich mir, ich probiere das mal aus, wie sich das...
Um die Frische so ein bisschen zu pushen.
Okay. Das ist zum Beispiel im 2023er Jahr bei meinem Blaufränkisch gar nicht der Fall, weil das war eh ein bisschen kühler und ein bisschen niedriger vom pH-Wert. Das heißt, das war auch ein bisschen so, ich experimentiere auch viel noch mit meinen Weinen und versuche eben auch andere Dinge zu probieren. Cool. Das ist ja auch sehr wichtig.
Und aber du sagst aber, ja, du machst nichts Verrücktes, aber ist das nicht ein bisschen verrückt? Oder also
für manche schon, ja, aber für mich ist es eigentlich logisch.
Okay. Mhm. Habt ihr da auch so, ich habe so ganz viel Blaubeere gerade. Oder ist
ja, Blaubeere, ich hatte am Anfang so ein bisschen Veilchen, also, und vielleicht aber auch nur, als du Cabernet Franc gesagt hast, war das für mich so ein bisschen auch, was ich damit verbunden habe.
So was Violettes.
Ja, genau.
Ja. Auch die Farbe ist ja eher so violett. Das hat auch viel mit den eisenreichen Böden zu tun.
Aber das ist noch was anderes, was so pritzelt ist. Also das ist die Kohlensäure.
Das ist die Kohlensäure, ja. Und ich würde auch sagen, es ist ja so ein bisschen metallisch, also oder dieses Eisen, ich finde, man schmeckt das auch. Also das ist jetzt nicht so, das ist nicht so ein Kompott oder so eine Grütze, sondern das ist eher so eine, das ist eine andere Frucht, ne? Die sehr viel feiner ist. Und auch nur 12,5 Alkohol, obwohl es ja eben so ein heißer Jahrgang war.
Ja.
Und trinkt man den dann eigentlich abends oder so leichter gekühlter Rotwein?
Am besten klingt
auch so ein bisschen
funktioniert es jederzeit. Das war irgendwie die Idee auch.
Das ist schon Marketing-Sprech hier.
Ich wollte so einen Everyday-Blaufränkisch machen, weil das ist es ja auch bei Rotwein in erster Linie. Ist es so, dass man hauptsächlich in der kühleren Jahreszeit Rotwein trinkt und vor allem auch in Kombination mit entweder schwereren Gerichten oder eher am Ende eines Abends. Und es kommt eigentlich selten vor, dass man mal zum Mittag eine Flasche Rotwein trinkt oder am Beginn eines abends. Und das ist ja der Wein ja absolut. Der Wein funktioniert vor einem Weißwein oder auch nach einem Weißwein und man kann danach wieder was anders trinken. Ich finde, der Wein hat eben diese Leichtigkeit und Verspieltheit. Trotzdem aber diesen Anspruch. Aber es ist nie ein Wein, der sich jetzt irgendwie dominant über irgendwas drüberlegt, dass quasi deine Geschmacksknospen vom Gerbstoff vollgeballert werden oder so, ist ja gar nicht der Fall.
Aber sitzen die Leute in San Francisco nachmittags in der Sonne und trinken so einen Wein, oder?
Das war so auch die Idee.
Okay,
krass. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht so bewerten, weil die Weine auch jetzt erst ziemlich neu auch in den USA sind, aber ja. Das war auch so der Gedanke, auch so wie ich es eben in Frankreich erlebt habe, dass Leute auch sich mittags im Sommer eine Flasche Rotwein bestellen und wenn der leicht gekühlt ist.
Passiert in Hamburg ja auch. Passiert das in Hamburg mal? Nein.
Also mal, ja, mal. Aber de facto passiert es eigentlich nicht nur in Hamburg, sondern das ist...
Weil es nicht warm genug ist in Deutschland?
Ja, und wenn man sagt so nein, und vor allem natürlich Rotwein in der Regel deutlich mehr Alkohol, und man sagt, wenn ich Mittag, dann kann ich mich also schlafen.
Ja, natürlich, weil es
verstehe ich auch.
Genau, ja, verstehe ich.
Aber wo verkaufst du deine Weine vor allem?
Hauptsächlich sogar ins Ausland, ja.
Ah, okay.
Also ich mache ja nur, also aktuell sind es nur 10.000 Flaschen.
Mhm. Insgesamt, ja.
Insgesamt.
Von deiner Linie?
Von meiner Linie. Das wird auch in Zukunft noch mehr werden. Also wir haben 13 Hektar daheim als Familienweingut und in meine Weine fließen momentan so ungefähr 2 Hektar rein. Und,
aber da kannst du ja auch schon einiges mit reißen, sag ich mal, ne?
Ja, schon. Und ich würde sagen, das Weingut Krutzler ist eher hauptsächlich, würde ich mal sagen, in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland etabliert. Und meine Weine gehen eigentlich viel weiter weg. Also nach Skandinavien, nach Kanada, in die USA, nach Japan. Und das ist, glaube ich, auch super, weil ich durch meine Weine auch in Zukunft auch neue Märkte erschließen kann für das Weingut. Und
Werden denn vielleicht sogar die Top-Sachen bei euch noch besser, wenn ihr so eine Basislinie eingefügt habt, wo eben die schon sehr, sehr gut ist, aber die eben quasi nochmal eine andere Klientel bedient und ein bisschen anders gemacht wird, dass man wirklich sagt, jetzt können wir uns noch besser fokussieren auf unsere Icon-Wines?
Ja, und ich natürlich. Die Weine, die dann darüber hinauskommen, sind dann einfach spezifischer. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt diese Weine und dann haben wir eben die Ortsweine, also die Dorfweine und die Lagenweine, die dann quasi die Charakteristiken von Eisenberg, von der Schützen und von den einzelnen Lagen widerspiegeln. Und wir merken jetzt auch schon bei diesen Weinen oder auch beim Perwolf, dass dadurch auch sich die Richtung der Weine verändert. Wenn wir jetzt hier in der Basis eben schon anfangen, mehr Richtung Leichtigkeit und Energie und Eleganz auch und Verspieltheit arbeiten, dass wir jetzt schon auch Effekte merken, dass die neuen Jahrgänge, die ich ja gemeinsam mit meinem Vater jetzt auch schon machen darf, dass die auch in eine Richtung gehen, die ein bisschen feiner wird, weniger opulent und auch ein bisschen weg von diesem altbackenen Rotweinstil hin in Richtung eines zeitgemäßeren Stils, der Rotwein, glaube ich, auch ein bisschen neues Image verpassen wird in Zukunft. Ich würde sagen, das hilft uns eigentlich auch extrem, dass wir diese Linie haben. Und die gibt uns eigentlich auch relativ viele Erkenntnisse, in welche Richtung es mit den anderen Weinen auch gehen kann.
Letzte Runde, letzte Frage, die kannst du heute verwenden. Was meinst du, welcher Wein hat uns dreien am besten geschmeckt? Das ist zu einfach heute diesmal, ne?
Heute ist es, also für mich ist es einfach. Ja.
Und für Michael, glaube ich, auch, oder?
Also, ja, ehrlicherweise.
Es ist auch. Der Rosé, einfach die mit nichts gegen die anderen Weine, gar nicht. Aber der Rosé ist wirklich eine tolle Entdeckung. Und wir sagen danke, dass du extra unseretwegen, hoffentlich nicht, sondern sowieso. Du warst hoffentlich sowieso in Hamburg.
Ja, Erzähl doch mal deine Tournee.
Ich war ja eigentlich schon, deshalb fällt es mir jetzt auch gar nicht schwer, so Hochdeutsch zu sprechen mit euch.
Das hast du souverän gelöst.
Weil ich schon seit einer Woche jetzt in Deutschland unterwegs bin. Mit meinem Händler Werner Turell hatten wir quasi eine Österreich-Roadshow. Okay. Und da sind wir quasi jeden Tag in einer anderen deutschen Stadt unterwegs gewesen. Okay. Und wir sind quasi über Leipzig und Hannover. Dann waren wir auch Anfang der Woche schon in Hamburg. Bis nach Sylt und jetzt quasi bin ich von Sylt wieder zurück nach Hamburg gekommen, um euch hier zu besuchen.
Davor in Amerika.
Ne? Und davor war ich 3 Wochen in den USA. Ja, also ich bin da quasi so ab nach der Lese.
Ein Exil.
Habe ich die Koffer gepackt und.
Wann geht's nach Hause?
Heute Abend geht's
heute
noch.
Abend.
Genau. So, zurück nach Deutschschützen wieder. Ja.
In die Provinz.
In die Provinz. Ja. Aber da freut man sich da schon ein bisschen trotzdem mal wieder, oder?
Natürlich, ich war jetzt selten daheim nach der Lese, also in den letzten 1,5 Monaten. Und dann tut das schon manchmal gut, auch wieder wohin zu kommen, wo gar nichts los ist und wo man...
Bist du jetzt ja hier.
Ja.
Ja. Wir sagen vielen Dank und sagen allen anderen, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr aufs Leben.
Ja, ich habe einen Schluck noch.
Ihr Lieben.
Aus.
Vielen Dank. Ja, danke. Prost. Bis nächste Woche.
Okay. Ja, Baba.
Unverträglichkeiten, Magen-Darm- oder Gelenkprobleme. Trifft das auch auf deinen Hund zu? Dann bekommt er nicht das Futter, das seiner Gesundheit wirklich gut tut. Mit Hey Holy kannst du das ganz einfach herausfinden. Mach jetzt das kostenlose Futterquiz und erfahre, welches Futter für deinen Hund am besten verträglich ist und seine Gesundheit optimal unterstützt. Und das Beste? Du bekommst 35% Rabatt auf die erste Bestellung und kannst das Futter 30 Tage lang testen. Wenn du nicht zufrieden bist, gibt es das Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Einfach auf www.futterquiz.de gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.